Den Brief Philemon, da geht es ja weiter bei mir, den können wir ja die Überschrift geben, und ich habe das ja auch schon getan, gelebter Glaube. Die ersten drei Verse, die wir schon betrachtet haben, verdeutlichen das ja auch, nämlich, da haben wir gesehen, dass Paulus sich in einer unauflöslichen Bindung zu Christus Jesus befindet. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns. Wir sind an Christus gebunden, aber von der Sünde losgelöst. Frei, den Willen Gottes zu tun. Und das nicht aus uns heraus, sondern durch den Heiligen Geist. Und daraus folgt dann auch ein Leben vollkommen in der Gnade und dem Frieden Gottes, wie es dann weiter heißt in den Versen 2 und 3. Einem Frieden, wie wir wissen, den die Welt nicht geben kann. Aber ein weiterer Aspekt von gelebtem Glauben ist Dank. Psalm 50, 14, da lesen wir, ich lese aus der Schlachter: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und in Vers 23 lesen wir, warum wir danken sollen. Und jetzt lese ich aus der neuevangelischen Übersetzung, weil das da etwas einfacher zu verstehen ist. Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt, also die Gott ehrt. Das ist der Weg, auf dem du Gottes Heil erkennst. Doch wie sieht das praktisch aus? Man kann Dank ja auf verschiedenen Arten zeigen, zum Beispiel durch tätige Hilfsbereitschaft. Jemand hat mir geholfen, ich helfe ihm wieder, auch wenn diese Hilfe vielleicht viel weniger wert ist. Manchmal wird Dank auch gegenüber einer Gefälligkeit durch eine Aufmerksamkeit betont, zum Beispiel Blumen oder auch Kaninchen, das kann auch passieren. Das sind aber Bezüge, in die wir Gott nicht bringen können. Ich kann Gott keine Blumen bringen. Das ist ja, als wenn ich sie ihm aus seinem eigenen Garten nehme. Denn er hat alles geschaffen, auch die Blumen. Also muss das etwas anders aussehen. Und Gott hat mir ja viel mehr als nur einen kleinen oder gar großen Gefallen getan. Er ist mein Lebensretter. Und nicht nur mein Lebensretter, auch sondern der Retter meiner Familie und meiner Geschwister im Glauben. Wie will ich da Dank sagen? Mit Blumen. Irgendwie passt das Verhältnis nicht, denn könnte man sich vorstellen. Aber Gott möchte Dank. Und wir lesen in Philemon Vers 4 bis 7, wie diese Art Dank aussehen kann. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben gehöre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Den Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, diese vier Verse, sind eigentlich ein Dankgebet des Paulus. Und Dank hat normalerweise einen Adressaten, an den der Dank gerichtet wird, eine Ursache für die Danksagung und auch ein Ziel, was mit dem Dank erreicht werden soll. Wenn man zum Beispiel in einem Restaurant gut gegessen hat, dankt man dem Küchenteam, also den Adressat des Dankes, für das schmackhafte Essen. Das ist die Ursache. Und was will man damit erreichen? Ja, dass sie weiter so gut kochen oder vielleicht sogar noch besser werden. Oder? Gut, Gott kann nicht besser werden. Er ist vollkommen. Aber doch sollen wir ihm ja danken. Und das ist das Ziel des Dankens, dass wir dadurch auch besser werden. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Dank an Gott für Philemon. Man könnte erwarten, dass Paulus dem Philemon für seine Glaubenseifer, für seine Arbeit in der Gemeinde, für seine Liebe dankt. Aber nein, Gott ist der Adressat, nicht Philemon. Er dankt sogar Gott jedes Mal, wenn er an Philemon denkt. in seinen Gebeten. Er zeigt darin seine betende Haltung nicht bloß in der Fürbitte vor Gott für Philemon, sondern gleichermaßen auch im Dank. Dank und Bitte gehören zusammen. Sie ergänzen sich, vervollständigen sich. Dank und Fürbitte sind auch im Kolosserbrief miteinander verbunden. Denn dort fordert Paulus die Kolosser auf, ausdauernd im Gebet zu sein, mit Danksagungen, doch gleichzeitig sollen sie auch Fürbitte für ihn tun, damit er das Evangelium verkünden kann. Paulus bringt hier Gott Lob, Ehre und Dank dar für das Glaubensleben des Philemon und dessen Auswirkung. Paulus bezieht sich hier nicht auf eine direkte Tat Gottes, für welche er dankt, sondern auf Philemon als Person und Geschöpf Gottes. Dieses Danken ist für Paulus nicht etwa eine Ausnahme. Vielmehr sieht er dies als Lebensaufgabe an. Er sieht sogar eine Verpflichtung eines jeden Christen darin. Im 2. Thessalonicher Brief beschreibt er das. Und wir lesen uns einmal die Verse. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Dank für die Glaubensgeschwister ist also nicht nur eine Geste, es ist eine Pflicht. Und warum ist das so? Was macht diese Dankbarkeit nicht nur für die eigenen Anliegen, sondern auch für das praktische Leben der Geschwister so wichtig? Warum genügt es nicht, Gott einfach zu danken für das, was er ist, oder für die eigenen persönlichen Angelegenheiten? Die Antwort ist ganz einfach. Auch die anderen Christen sind in Jesus Christus gegründet, weil Jesus die ganze Gemeinde als ein Organismus berufen hat. Wir hängen alle zusammen, wir sind ein Bau, ein Leib. Wir funktionieren nicht ohne den anderen recht. Die Brüder und Schwestern im Herrn sind so genauso mit dem Heiligen Geist ausgestattet und werden so von Gott für seinen Willen in dieser Welt verwendet, wie man es selbst verwendet wird. Auch die Geschwister, welche einen manchmal zum Kopfschütteln bringen, sind Mitstreiter im Reich Gottes und damit Geschenke, für welche man Gott danken kann. In jedem wahren Christen ist der Heilige in irgendeiner Form am Werk und macht so Gottes Wirken erfahrbar. Und das sollten wir bedenken, wenn wir vielleicht ein wenig oder sogar mehr abschätzig über den einen oder anderen denken. In jedem Christen wirkt Gott täglich und auch alles. Wir lesen im 1. Timotheusbrief die Verse 4 bis 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Solch eine dankbare Grundhaltung lebt Paulus hier vor. Er hält jedes Mal in seinen Gebeten inne, wenn er an Philemon denkt, und dankt für ihn. Und dieses Vorgehen, seltsamerweise, funktioniert auch heute noch. Jedes Mal, wenn einem ein Name von einem Bruder, einer Schwester in den Sinn kommt oder sonst einer Person, sollten wir dafür danken. Wir danken durch den gemeinsamen Glauben beziehungsweise für den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus für einen Bruder oder eine Schwester. Und hier bietet sich dann auch die Möglichkeit an, für das Wirken Gottes in dieser Person zu danken, was er durch diese Person ausrichtet. Diese dankbare Grundhaltung befreit dann auch Gemeindeglieder vor unnötiger und unbegründeter Kritik und auch Eifersucht gegen andere. Wie leicht wird doch nur das gesehen, was gerade stört, nicht gut oder zumindest nicht perfekt ist. Einen kleinen Fleck auf dem Hemd sieht man sofort. Aber dass das ganze andere weiß ist, sauber ist, das sieht man nicht. Aber wie groß ist dieser kleine Fleck gegenüber einem ganzen Hemd? Und so geht es uns auch oft im Umgang mit Geschwistern. Denn es passiert so schnell, dass man es dann nicht mehr schafft, über seine Geschwister etwas Positives zu denken. Und das im schlimmsten Fall auch gegenüber anderen äußert. Eine dankbare Grundhaltung dagegen führt dazu, Gottes Wirken zu erkennen und anzuerkennen. Und auf einmal überwiegt die positive Beurteilung der negativen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir keine Kritik mehr üben dürfen. Natürlich dürfen wir Kritik haben, berechtigte Kritik. Vom Wort Gottes her gegründete Kritik muss aber auch in Liebe ausgesprochen werden. Nicht einfach draufhauen, sondern wir sollen erbauen, nicht niedermachen. 2. Thessalonicher möchte ich uns lesen. Es geht mir hauptsächlich um den Vers 15, aber ich werde auch den Vers 14 lesen zum besseren Verständnis. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet, und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er ist nicht aus der Gemeinschaft Christi ausgeschlossen. Zurechtweisung, Erbauung. Aber unberechtigte Kritik verschwindet in einer Grundhaltung der Dankbarkeit, weil sie einfach keine Rolle mehr spielt. Weil der Blick auf das Wirken Gottes gerichtet wird. Paulus wusste, dass Gott unendlich viel Gutes wirkt, jeden Tag in seinem Leben, aber auch im Leben aller anderen Geschwister. Der Dank für die Geschwister ist somit Anerkennung und Lob Gottes. Er gehört genauso in den Gottesdienst wie die Fürbitte. Damit übertreibt es Paulus auch nicht mehr mit der Aussage, dass er alle Zeit dankt. Denn seine Grundhaltung ist voller Dankbarkeit und drückt sich eben auch in seinem ganzen Leben aus. Paulus heuchelt hier auch keinen Dank vor. Er übertreibt oder überspitzt es nicht. Denn sein Dank ist auf der objektiven Erkenntnis ausgerichtet und gegründet, die auch für andere Christen nachprüfbar ist. Das ist wesentlich für das rechte Verständnis dieses Briefes. Paulus geht es nicht darum, Philemon zu schmeicheln oder ihn in eine gute Stimmung zu bringen. Vielmehr will er ihn auf die Gnade und das Werk Jesu Christi aufmerksam machen, hinweisen, um daraus später, wie wir ab Vers 8 dann lesen werden, diese Bitte, um die es eigentlich geht, hervorgeht. Der Dank des Paulus ist also an einem realen und sichtbaren Grund geknüpft. Er basiert auf Fakten. Und diese Fakten wollen wir jetzt im nächsten Vers betrachten. Der Grund, Punkt 2, oder die Ursache für den Dank von Paulus ist nicht eine von Philemon ausgeübte finanzielle Unterstützung oder seine einfache Gastfreundschaft. Paulus sieht viel tiefer, wenn er die Grundlage des Wirken Gottes in Philemons Leben beleuchtet. Vers 5 lese ich uns nochmal. Weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Die Grundlage für den Dank des Paulus ist der Glaube Philemons und an unseren Herrn Jesus Christus als seinen Rettern, als seinen Herrn. Und dieser Glaube zeigt sich ganz praktisch in der Liebe gegenüber den anderen Heiligen. Mit Heiligen sind hier alle Christen gemeint und nicht nur die einen besonderen sozialen Status haben oder eine besondere fromme Auswahl von Christen. In 1. Petrus 2,9 lesen wir, dass alle, die zu Jesus Christus gehören, ein heiliges Volk sind. Heilig bedeutet, besonders abgesondert, getrennt von dem Rest zu sein. Genau dies ist es, was die an Jesus Christus Glaubenden sind. Wir sind ein abgesondertes Volk, welches nur noch als Fremdlinge in dieser Welt lebt, jedoch nicht mehr von dieser Welt ist. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen dem, der in Christus ist, und dem, der nicht zu ihm gehört. Entweder man ist heilig und gehört zu ihm, oder man ist getrennt von Gott. Einen Mittelweg gibt es nicht. Ich kann nicht ein bisschen zu Christus gehören und ein bisschen zur Welt. Geht nicht. Selbst in einem Kinderlied lesen wir schon. Ganz für Gott und ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Vielleicht können es die Kinder irgendwann mal singen. Also, das Hauptaugenmerk der Liebe. Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Darum gilt der Hauptaspekt der Liebe auch zuerst den anderen Heiligen, der Hauptaspekt der Liebe Philemons und auch anderer Christen. Und was für die Liebe zu denen außerhalb der Gemeinde aber nicht einschränkt, die sollen wir trotzdem lieben, aber sie gehören eben nicht dazu. Ich liebe auch meine Katze, aber nicht so wie meine Familie. Aber wenn ihr was passiert, dann bin ich auch traurig. Jetzt sollen wir natürlich die Außenstehenden nicht mit Tieren vergleichen. Aber es ist ein Beispiel für eine Gemeinschaft, für die wir da sind und für Menschen, die wir gerne in dieser Gemeinschaft hätten, nämlich alle, so wie Gott es will. Paulus dankt für die Wirksamkeit des Evangeliums in Philemons Leben. Ein Leben, das von Glauben und Liebe erfüllt ist. Und hierbei hält sich Paulus nicht zurück mit seinen Worten, denn er hat bis in sein Gefängnis von dieser Liebe gehört. Übrigens, das Hören ist hier im Präsens geschrieben, was andeutet, dass er auch noch während der Abfassung dieses Briefes davon hörte. Vielleicht sogar von Onesimus selbst, der ja bei ihm war, aber sicherlich von Epaphras, und welcher aus Kolossä stammt und nun auch bei Paulus war, wie wir in Vers 23 lesen können. Das gute Zeugnis von Philemon war also bekannt. Es ist nicht im Verborgenen geblieben. Und dennoch hatte Paulus keine Angst, dass Philemon aufgrund seines Lobs überheblich werden konnte. Wir sehen hier keine Spur von Zurückhaltung des Paulus. Philemons Lebenswandel kam ja aus Jesus Christus, in welchen er gegründet ist, und nicht aus Philemon selbst. Paulus formuliert dies ja auch ganz exakt, ja sogar spezifisch könnte man sagen. Alles, was er gehört hat von Philemons Leben, sind Früchte des Geistes. Diese Früchte werden nicht durch Philemon selbst gewirkt, sondern eben durch den Heiligen Geist, wie wir in Galater 5,22 lesen können. Philemon weiß durch seinen festen Glauben genau, dass er nur aus der Gnade Christi heraus lebt, dass es die Kraft Gottes ist, welche in ihm wirkt. Und so kann ihn dieses Lob nur noch zu größerer Demut und Dankbarkeit gegenüber Gott führen und nicht zum Stolz. Philemon kann den Dank und das Lob von Paulus nur an Gott weitergeben. Und dieses Weitergeben führt darum eben nicht zum Stolz, sondern wiederum zu einer demütigen Haltung. Philemons Leben wird durch und durch von seinem Glauben und seiner Liebe bestimmt. Das wird erkannt und ist bekannt. Es ist das Erkennungszeichen, das Jesus für all seine Jünger vorgibt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So lesen wir in Johannes 13, 35. Doch vor dieser Liebe kommt zuerst Glaube und die verändernde Gnade Gottes, welche diese Liebe im Leben ermöglicht und am Leben erhält, sie nährt. Nur weil Jesus Christus zuerst geliebt hat, wie wir in 1. Johannes 4 lesen, und diese Liebe im Glauben real erfahren durften, kann jemand auch den Nächsten richtig lieben. Wahre Liebe ist eine Frucht des Glaubens, nicht eigenes Werk, nicht etwas, das wir durch gute Gefühle hervorbringen können. Und somit offenbart im Gegensatz dazu mangelnde Liebe, gerade in der Gemeinde, mangelnden oder gar falschen Glauben. Dieser mangelnde Glaube kommt oft aus einer mangelnden Dankbarkeit heraus. Wenn jemand nicht erkennt, wie viel Gutes Gott macht, kann auch keine Dankbarkeit entstehen. Denn Dankbarkeit ist ja nicht nur, dass ich Danke sage, sondern es auch wirklich von Herzen meine. Ich kann jedem Dank sagen, selbst wenn er mir auf den Fuß tritt, aber ich bin da aber nicht unbedingt dankbar für. Undankbarkeit hat eine zerstörerischere Haltung oder führt zu einer zerstörerischen Haltung. Und das werden wir gleich noch sehen. Johannes beschreibt diese Verknüpfung von Glauben und Lieben eindrücklich im 1. Johannesbrief. 1. Johannes 4, 19 bis 21 möchte ich uns lesen. Wer eine Bibel hat, kann ruhig aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 19 bis 21. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer ist mit ihm gemeint, mit er? Jesus natürlich, Gott. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. In der Liebe Gottes gibt es keinen Raum mehr für Hass gegenüber Geschwistern. Philemon war in seiner Liebe ganz von Jesus Christus erfüllt. Und darum konnte er seine Liebe gegenüber den allen Heiligen auch erweisen. Die Reihenfolge aber dabei ist entscheidend. Denn die steht im deutlichen Kontrast zur Liebessuche in der Welt. Viele Menschen sind auf der Suche nach Liebe und Frieden, vielleicht sogar alle. Viele suchen dies in Partys, in Beziehungen, im Erfolg und was es nicht noch alles gibt. Doch diese Liebe hat keinen Bestand. Sie trägt nicht. Sie führt sogar ins Leere oftmals. Denn der wahre Grund der fehlenden Liebe ist die Trennung von Gott. Und hier offenbart sich das eigentliche Problem der Menschheit. Das Problem, welches nur Jesus Christus lösen konnte. Er hat am Kreuz die ultimative Liebestat vollbracht. In einer Liebe, die fähig ist, das Böse und Schlechte dieser Welt zu überwinden. Und auf diese Liebe müssen die Menschen mit Glauben antworten. Dann können wir Verlorenheit, Lieblosigkeit und auch Hoffnungslosigkeit überwinden. Um das Leben zu führen, das von seiner Liebe gefüllt ist, das neu ausgerichtet ist auf ihn und das uns verändern kann. Philemons Glaube an den Herrn und die daraus resultierende Liebe zu Jesus und den Heiligen ist die Ursache für die Dankbarkeit Paulus. Philemon hat diese Beziehung Glaube und Liebe offenbar gelebt. Sonst wäre sie Paulus nicht bekannt geworden und wir würden darüber nichts in der Bibel lesen. Philemon war sicher kein Einzelfall, Aber er soll uns als Beispiel dienen, dass nicht nur ein besonders Ausgewählter wie Paulus oder die Apostel zu dieser Liebe aus Glauben an den Herrn fähig wären. Philemon wurde von dieser Liebe verändert, hat sich erfassen lassen. Er ist uns heute ein biblisches Beispiel für Allgemeingültigkeit. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das Anliegen dieses Briefes ist nicht zwecklos, sondern basiert auf einem wichtigen Grund. Und so führt der Dank für Philemon auch zur Fürbitte durch Paulus selbst. Denn so stark Philemons Glauben und Liebe auch waren, so benötigt er dennoch das Gebet in vollem Maße, wie jeder andere auch. Und das, kommen wir zum dritten Punkt der Predigt, Ziel des Dankens. In Philemon 6 lesen wir, damit deine Gemeinschaft in Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Wie gesagt, der Dank für Philemon führt in die Fürbitte für Philemon. Dabei meint Paulus mit Gemeinschaft hier nicht die Kirche, Ekklesia, sondern ein partnerschaftliches Verhältnis, Koinonia. Paulus bezeichnet Philemon hier also als sein Partner, auf Augenhöhe. Paulus steht nicht über ihn. Ich habe das auch schon in der vorletzten Predigt gesagt. Paulus sieht sich nicht höher und er sieht auch Philemon nicht höher im sozialen Status. Sie sind auf gleicher Ebene. Paulus, Philemon und auch Onesimus haben denselben Glauben an denselben Herrn und dieser partnerschaftliche Glauben an Jesus Christus soll gestärkt werden. Es geht hier also wiederum um die Verbundenheit im Glauben, welche eine Auswirkung hat. Schon, wie gesagt, in Vers 1 bezeichnete Paulus Philemon ja als Mitarbeiter. Und jetzt betont er es erneut, dass sie auch Partner im Glauben sind. Sie ziehen am selben Strick, natürlich auch in die gleiche Richtung, und unterstehen demselben Herrn. Da Vers 6 ein sprachlich schwieriger Vers ist, lese ich ihn noch einmal aus der Neuen Evangelischen Übersetzung. Philemon, Vers 6. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Paulus nimmt hier also die vorherigen Verse auf und betet für die Heiligung des Philemons, welche sich ja bereits bewiesen hat und sich immer mehr beweisen soll. So steht auch der bereits bewährte Philemon nicht still, sondern der Heilige Geist wirkt immer noch permanent in und an und durch ihn. Ein Leben als Christ ist nicht von Stillstand, sondern von Stetigkeit geprägt. Ein stetiges Wachsen im Vertrauen und in der Erkenntnis von allem Guten, was Gott wirkt, in jedem einzelnen Leben. So kann auch ein 100-jähriger Christ noch immer wachsen in seinem Glauben, denn Gott ist nie ausgeschöpft. Er wird immer noch mehr aus seinen unendlichen Vorratskammern hervorholen. Das Wort Gottes ist unerschöpflich, weil es lebendig ist und somit nie aufhört, aktuell zu sein. Und bei Gott gibt es weder zu jung noch zu alt. Und im Glauben zu wachsen und Gottes gutes Wirken mehr und mehr zu erkennen, das ist das Ziel. Die Wirksamkeit unseres Glaubens kommt dabei nicht aus uns selbst. Sie ist vielmehr in Jesus Christus, dem gemeinsamen Glauben und der Liebe gegründet. Paulus betont die Wichtigkeit der Gemeinschaft immer wieder. Doch es ist nicht das eigene Werk, was Paulus hervorhebt, sondern die Erkenntnis dessen, was Gott wirken kann und wirken wird. Es geht um die Erkenntnis des Wirken Gottes in der realen, in der fassbaren Welt und nicht in irgendwelchen Himmeln. Es geht, Gottes Wirken in Raum und Zeit zu erkennen. Paulus betet hier nicht um theoretische Erkenntnis, denn Gott ist kein ferner Gott. Er hat sich offenbart, immer wieder, überall. Es war nicht nur ein Gott Israels zur alten Zeit. Er ist heute ein Gott, damals wie heute, weltweit und zu jeder Zeit. Nicht erst ab Mose, sondern schon davor, siehe Hiob, und er wird es auch in Zukunft noch sein, wenn wir vielleicht schon längst heimgegangen sind. Auch in Ewigkeit. Nicht das Leistungsdenken, das eigene Wirken steht am Anfang, sondern dass Gott im Leben wirksam ist, eben real, erfahrbar und das jeden Tag wieder neu. Gott wirkt zuerst und er bewirkt vor allem auch unser eigenes rechtes Wirken. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist reales Leben mit Gott. Keine Effekthascherei, auch kein Jagen nach gewaltigen Wundern. Leben in Gott. Es ist nüchterne, aber umso unbeeindruckendere Realität, die Philemon und auch Paulus und immer wieder auch wir erleben dürfen. Das geschieht, wenn an erster Stelle das Erkennen von allem Guten, was Gott ja schon getan hat und gerade tut, steht. Von dem Guten, nicht von dem Schlechten. Gott tut nichts Schlechtes, aber wir tun Schlechtes. Wir sollten aber einmal das erkennen, dass Gott in jedem Gutes wirkt und dass jeder Christ bemüht ist, immer mehr Gutes zu tun als das Schlechte. Paulus beschreibt diese Erkenntnis als mündig werden im Glauben. Epheser 4. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Es geht also nicht allein um Wissen, sondern um Beziehung. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes besteht aus dem Wissen um ihn und auch die persönliche Erfahrung mit ihm. Nun können wir Gott aber nicht mit unseren fünf Sinnen so einfach wahrnehmen, so wie wir unsere Umwelt und unsere Mitmenschen wahrnehmen. Aber wir können das Handeln unseres Herrn in dieser Welt und in unserem Leben erkennen, wenn wir die Wunder und Zufälle unseres Lebens als Wirken Gottes in unserem Leben betrachten. Wenn wir die Veränderung zum Positiven im Verhalten und Charakter der Menschen, auch in uns selbst, um uns beobachten, die ein Leben mit Jesus begonnen haben. Je mehr Christi Werk gesehen und erkannt wird, desto mehr kann daraus auch Gutes fließen. Diese Erkenntnis macht den Glauben wirkungsvoll. Demgegenüber steht das Nichterkennen des Guten, welches Gott uns schon gegeben hat. Oft ist das der Grund, warum das Christsein wirkungslos wird oder sogar einschläft. Die Beziehung zu Gott steht still, stagniert. Wie in einer Ehe, die Ehepartner sich immer neu erkennen müssen, damit die Beziehung lebendig bleibt, so muss auch die Beziehung zu Gott immer wieder von der Erkenntnis genährt werden, der Erkenntnis des Wirken Gottes, das eigentlich in jeder Sekunde in unserem Leben präsent ist. So schreibt es der Ausleger Sandro Filippi. Darum wird in der gesamten Bibel immer wieder aufgefordert, uns daran zu erinnern, was Gott getan hat und tut. Und dies von Generation zu Generation zu Generation weiterzugeben. Die Verfasser der Alten Schrift, des Alten Testaments, werden nicht müde, zum Beispiel immer wieder an den Auszug von Israel aus Ägypten zu erinnern. Denn es ist so wichtig, nicht zu vergessen, wie Gott damals gehandelt hat. Und derselbe Gott ist es, welcher auch heute noch wirkt, wie wir im Psalm 103 lesen können. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Paulus ist sich dessen bewusst, wie Gott in seiner Vergangenheit gehandelt hat und erkennt dadurch Gottes gegenwärtiges Handeln. Lesen wir einmal Philemon 7. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Paulus schließt jetzt die Klammer, welche sich um diese vier Verse legt. Wegen Philemons Glauben und der daraus fließenden Liebe hat Paulus viel Freude und Trost erhalten. Neben Paulus wurden auch viele andere Christen durch Philemon erquickt. Das Gute, welches Philemon durch den Glauben wirkt, hat Früchte hervorgebracht, so wie wir im Galaterbrief lesen können. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Philemon lebt nicht für sich, sondern für die Gemeinde, für den Leib Christi. Es gibt für ihn nichts Wichtigeres, als für das zu leben, was seinen Herrn und Heiland so wichtig war, für sein Leben, dass er sein Leben dafür am Kreuz ließ, also der Heiland. Und diese Auswirkungen drangen selbst bis nach Rom in Paulus Gefängnis vor. Zumindest, wenn es nicht Gefängnis war, zumindest seinen Hausarrest. Das geheiligte Leben des Philemon hat Paulus Nutzen gebracht und nebenbei eben andere getröstet, ermutigt, gestärkt. Philemon hat in seinem Glauben und in seiner Liebe andere getragen und so ist er zu einem Vorbild geworden, auch für die heutige Zeit. Damit nimmt Paulus auch die Spannung seiner Bitte, die da noch kommen wird, dem eigentlichen Grund des Briefes, vorweg. Denn die Liebe Philemons hat sich ja schon bewiesen. So wird auch die neue Bitte für ihn selbstverständlich sein, weil deren Annahme zum Trost und zur Freude der ganzen Gemeinde dient. Es geht darum, dass er den Onesimus wieder in den Dienst aufnehmen soll. Aber da kommen wir eben in einer nächsten Predigt zu. Die Herzen der Heiligen sind dabei das Herz oder wie es auch wörtlich heißt, Innereien oder Eingeweide des Körpers der Gemeinde. Dies kommt im griechischen Wort, welches hier mit Herz übersetzt wird, eben zum Ausdruck. Das Wort steht für das Innerste im Menschen. So zeigt es sich noch deutlicher, dass der ganze Mensch von dieser Erquickung erfüllt und betroffen ist. Wir haben sicherlich alle schon mal einen heißen Sommertag erlebt, richtig? Vor allen Dingen in letzter Zeit. Und dann kam eine kühle Brise und wir fühlten uns ein wenig erfrischt, aber der Durst, der war immer noch da. Anders ist es mit dem Wort Gottes. Es zeigt sich immer noch, dass der ganze Mensch von dieser Erquickung erfüllt wird und betroffen ist. Die innige Liebe, welche Gott von Gott kommt, dringt durch alles hindurch und erfrischt die Zellen. Das ist mehr, als der Wind tun kann. Der wirkt nur äußerlich auf der Haut. Aber innen habe ich immer noch die Hitze, immer noch den Durst. Gott kann diesen Durst stillen. Und das wird in Philemon deutlich. Er ist völlig durchdrungen von der Liebe Gottes. Und das quillt aus ihm wahrlich wieder heraus. So wie es auch Jesus im Lukas-Evangelium sagt. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Philemons Herz war mit der Liebe Christi erfüllt. Und darum sprudelt diese Liebe nur so aus ihm heraus und hat Auswirkung auf andere Herzen. Liebe ist etwas, Liebe ist das entscheidende Wort, wenn es darum geht, wahre Ermutigung und Freude weiterzugeben. Sie kann nämlich nicht zwingen, sie kann nur schenken. Kommen wir zum Schluss. Fürbitten sind Gebete, die unsere abhängig von Gott zeigen, uns immer wieder auch selbst vor Augen führen. Das ist wichtig. Gott danken bedeutet, sein Handeln in unserem Leben zu erkennen. Und nicht nur in unserem Leben, sondern auch in dem Leben anderer. Vor allem aber auch seine große Liebe zu uns. Liebe, die uns errettet hat, die uns befähigt, unseren Nächsten zu lieben. Diese Liebe wurde bei Philemon deutlich. Dafür dankt Paulus dem Herrn. Auch uns ist diese Liebe Gottes zuteil geworden. Lasst uns in dieser Liebe zu Gott und zueinander leben und uns immer wieder bewusst machen, dass er Gutes in unserem Leben bewirkt hat, dass er uns zu Liebe befähigt, dass wir sein Heil immer mehr erkennen dürfen. Lasst uns ihn loben und preisen, indem wir ihm danken. Amen. Wollen wir noch einmal aufstehen und Gott danken. Großer, allmächtiger Gott, Herr Jesus, dir sei immer Dank gebracht. Nicht nur, weil du es befiehlst, dass wir dir Dank opfern sollen, weil es uns eine Herzensangelegenheit ist, zu erkennen, was du in unserem Leben schon alles getan hast. Und dass wir darauf vertrauen dürfen, was du in unserem Leben noch alles tun wirst, auch wenn wir es noch nicht sehen. Du hast in unserem Leben schon gewirkt, bevor wir dich als Herrn angenommen haben. Das ist so wunderbar. Wir sind so voller Dankbarkeit, weil wir nicht verloren gehen mussten. Denn du hast uns gerettet. Hilf uns, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen, in der Erkenntnis deiner Liebe, in der Erkenntnis deiner Gnade, in der Erkenntnis unserer Schwachheit und deiner Stärke. Und in der Erkenntnis, dass wir durch dich fähig sind, auch das zu tun, was du willst. Dafür hast du uns deinen Heiligen Geist geschenkt. Nicht unsere Werke sind es, die dich loben und rühmen. Du bist es selber. Du bist es selber und wir dürfen es dir durch unsere Worte im Dank sagen. Dir die Ehre, Lob und Anbetung, unser Dank und unsere Liebe immer wieder aufs Neue. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.